Luthers 95 Thesen. Martin Luther verfasste 95 Thesen. Die lateinische Fassung trug den Titel Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum, was Disputation zur Klärung der Kraft der Ablässe bedeutet. In frühen deutschen Drucken hieß der Text Propositiones wider das Ablass. Mit diesen Thesen wandte sich Luther gegen den Missbrauch des Ablasses und besonders gegen den Handel mit Ablassbriefen. Er legte das Schriftstück am 31. Oktober 1517 einem Brief an den Erzbischof von Mainz und Magdeburg, Albrecht von Brandenburg, bei. Albrecht von Brandenburg antwortete nicht. Daraufhin gab Luther die Thesen an einige Vertraute weiter, darunter Wilhelm Nesen und Konrad Nesen. Die beiden veröffentlichten den Text kurze Zeit später ohne Luthers Wissen. So begann eine breite öffentliche Diskussion im gesamten Reich. Ob Luther seine Thesen tatsächlich am selben Tag an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt hat, ist bis heute umstritten. Zusammenfassung: Das Dokument orientiert sich am Stil der damals bei akademischen Promotionen verbreiteten Disputationsthesen. Es ist in lateinischer Sprache abgefasst. Luther nimmt das Jesuswort "tut Buße" als Ausgangspunkt. Zuerst wendet er sich gegen die von der Kirche geschürte Angst vor dem Fegefeuer. Ab These 21 steht der Ablasshandel im Mittelpunkt. Luther nennt den Ablass ein gutes Geschäft, bestreitet jedoch jede Wirksamkeit, sogar für die kleinste lässliche Sünde. In These 81 kündigt er spitzfindige Fragen der Laien an. Diese erweisen sich als rhetorische Fragen. Ein Beispiel liefert These 86. Luther fragt, warum der Papst, der reicher sei als der antike Marcus Licinius Crassus, den Bau der Kirche des heiligen Petrus nicht aus eigenem Vermögen, sondern aus dem Geld armer Gläubiger bezahlt. Den Schluss bildet ein Aufruf an alle Christinnen und Christen. Sie sollen Christus auch dann folgen, wenn Strafen, Tod oder Hölle drohen. Luther mahnt, durch viele Trübsale in das Himmelreich einzugehen, statt sich in falscher geistlicher Sicherheit auszuruhen. Überlieferung: Luthers eigene Handschrift der Thesen ist nicht erhalten. Auch ein früher Wittenberger Druck gilt als verloren. Wahrscheinlich ließ Luther die 95 Thesen als Einblattdruck in der Werkstatt von Johann Gronenberg herstellen. Bereits 1517 erschien in Leipzig ein weiterer Einblattdruck mit dem lateinischen Text, den Luther selbst bei dem Drucker Jakob Tanner in Auftrag gegeben haben soll. Tanner nummerierte die Thesen mit arabischen Ziffern, machte dabei jedoch viele Fehler. Vor der 24. These steht die Ziffer 42. Nach der 26. These zählt er mit 17 weiter. Manchmal erhielt der zweite Teil einer These eine eigene Zahl. Luthers 55. Einsicht erscheint als 45 und 46, die 83. als 74 und 75. Die höchste Zahl des Leipziger Drucks lautet deshalb nur 87. Im Dezember desselben Jahres brachte Hieronymus Hölzel aus Nürnberg vermutlich einen weiteren Einblattdruck heraus. Hölzel starb um 1532. Zur gleichen Zeit veröffentlichte Adam Petri in Basel eine kleine Buchausgabe auf 4 Blättern im Quartformat mit dem lateinischen Titel Disputatio pro Declaratione Virtutis Indulgentiarum. Hölzel hatte anscheinend Mühe mit großen Zahlen. Er zählte die Thesen dreimal von 1 bis 25 und fügte einen vierten Abschnitt von 1 bis 20 an. Der Leipziger Druck kommt durch seine Fehler also nur auf 87 Thesen. Der Nürnberger Plakatdruck und der Basler Quartdruck ordnen die 95 Thesen anders. 3 Gruppen zu je 25 Thesen und am Schluss ein Block von 20 Thesen. Wer diese Aufteilung festlegte, bleibt unbekannt. Übersetzungen ins Deutsche. Vermutlich noch vor Weihnachten 1517 übertrug der Nürnberger Kaspar Nützel die 95 Thesen Martin Luthers ins Deutsche. Davon berichtet Christoph Scheuerl in einem Schreiben vom 8. Januar 1518. Diese früheste bekannte Übersetzung ist nur durch solche Hinweise belegt. Ein gedrucktes Exemplar wurde bisher nicht gefunden. Dennoch taucht die Vorstellung eines gedruckten Nützeltextes immer wieder in der Fachliteratur auf. Der älteste sicher belegte anonyme Druck entstand 1545. Ein Nachdruck kam in Berlin 1892 heraus. Kurz darauf folgte eine Übersetzung von Justus Jonas dem Älteren. Sie erschien 1555 in Jena bei der Druckerei Rödinger im Sammelband »Der erste Teil aller Bücher und Schriften des Tevren seligen Manns, Dr. Martin Luther«. Hans Luft druckte dieselbe Fassung 1557 in Wittenberg unter dem Titel »Der neunte Teil der Bücher des ehrenwürdigen Herrn Dr. Martini Luther«. Herausgeber war Philipp Melanchthon. Fachleute beurteilen diese Version als wenig genau am lateinischen Original. Eine weitere Quelle ist eine handschriftliche Teilübersetzung in der Universitätsbibliothek Eichstätt. Die Handschrift trägt die Signatur Codex Star 695 und entstand zwischen 1518 und 1525. Verbreitung. Die lateinischen Thesen mit ihren Erläuterungen, die im Frühling 1518 unter dem Titel Resolutiones de Indulgentiarum Virtute erschienen, erreichten nur wenige Leserinnen und Leser. Ihre Botschaft verbreitete sich vor allem durch den deutschsprachigen Sermon von Ablass und Gnade. Diese Predigt verschaffte Martin Luther als Autor den entscheidenden Durchbruch. Noch im selben Jahr wurden mindestens 15 hochdeutsche und eine niederdeutsche Ausgabe gedruckt. In den zwei folgenden Jahren kamen weitere 9 Ausgaben hinzu. Bedeutung, Voraussetzungen und Auswirkungen. Bereits seit 1456 verurteilten die Reichstage im Heiligen Römischen Reich das Finanzgebaren des Papstes. Zugleich wehrten sich die Fürsten dagegen, dass geistliche Gerichte ihre Zuständigkeit auf weltliche Streitfragen ausdehnten. 1457 legten die Reichsstände eine Sammlung von Klagen vor, die unter dem lateinischen Titel Gravamina Nationis Germanicae bekannt wurde. Diese Beschwerden schürten eine ausgeprägte antipäpstliche Stimmung. Das 100 Punkte umfassende Werk erschien in Nürnberg 1523 in deutscher und lateinischer Sprache. Zu diesem Zeitpunkt hatte sich die Kritik an Rom zu einem entschiedenen Antikurialismus verdichtet und bereitete so den Boden für die Reformation. Schon 1522 ging das Schriftstück an den Papst. Besonders die Fürstbischöfe protestierten, weil sie hohe Abgaben für ihre Pfründen nach Rom entrichten mussten. Auf diese Stimmung konnte Martin Luther aufbauen. Seine 95 Thesen trafen somit auf bereiteten Grund. Die Veröffentlichung dieser Thesen zählt zu den bedeutendsten Ereignissen der frühen Neuzeit. Seit dem Frühjahr 1517 bemerkte Luther, dass viele Bewohner Wittenbergs die Beichte mieden. Stattdessen reisten sie in die nahegelegenen Städte Jüterbog und Zerbst, um Ablassbriefe zu erwerben. Der Missbrauch des Ablasses war einer von Luthers Hauptvorwürfen. Ein Teil der Erlöse floss in den Bau des Petersdoms in Rom, den Rest teilten sich Erzbischof Albrecht und die Ablassprediger. Albrecht benötigte das Geld, um seine Schulden beim Handelshaus der Fugger zu tilgen. Luthers Thesen stellten deshalb einen direkten Angriff auf das päpstliche Finanzsystem dar. Der Hintergrund ist vielschichtig. Albrecht von Brandenburg wurde 1513, noch keine 24 Jahre alt, Erzbischof von Magdeburg und Administrator des Bistums Halberstadt. Obwohl ein kirchenrechtliches Verbot bestand, strebte er zusätzlich das Erzstift Mainz an. Rom genehmigte dies gegen eine sehr hohe Zahlung für den Petersdom. Albrecht lieh das Geld bei Jakob Fugger und hoffte, seine Schulden über den Ablasshandel des Dominikaners Johann Tetzel zu begleichen. So verband sich der Protest gegen den Ablass mit Kritik am Augsburger Handelshaus. Gleichzeitig war die politische Lage unsicher. Kaiser Maximilian starb im Januar 1519. Sein Enkel Karl, König von Spanien und Herzog von Burgund, erhob Anspruch auf die Kaiserwürde. Um offene Forderungen gegenüber dem Hause Habsburg abzusichern, unterstützte Jakob Fugger Karls Kandidatur finanziell. Neben Karl bewarben sich Franz von Frankreich und Heinrich von England. Sogar Kurfürst Friedrich von Sachsen, der Luther schützte, wurde zeitweise ins Spiel gebracht. Am 28. Juni 1519 wählten die Kurfürsten Karl in Frankfurt am Main einstimmig zum römisch-deutschen König. Luthers Thesen waren als Diskussionsangebot gedacht, entfalteten jedoch rasch eine Eigendynamik. Drucker vervielfältigten sie in großer Zahl. Bereits 1518 leitete Rom ein Ketzerverfahren ein, das schließlich zum Kirchenbann führte. Gleichwohl wirkten Luthers Gedanken weit über seine Zeit hinaus. Er erklärte den Ablass für menschliche Erfindung ohne biblische Grundlage und bezog den Papst in seine Kritik ein. Dieser geistige Konflikt mündete später in die Spaltung der westlichen Kirche. Kurfürst Friedrich von Sachsen stellte sich schützend vor Luther, denn auch er wollte den Abfluss großer Geldsummen aus seinem Territorium nach Rom nicht länger hinnehmen. Authentizität des Thesenanschlags. Die Echtheit des Thesenanschlags ist umstritten. Fest steht, dass das Thesenpapier zunächst handschriftlich vorlag. Ein Exemplar ging an Erzbischof Albrecht von Mainz, der zugleich Erzbischof von Magdeburg und damit für Wittenberg zuständig war. Weitere Abschriften erhielten andere hohe Geistliche des Reiches. Eine Kopie erreichte den Ablasshändler Johannes Tetzel, der jedoch nicht reagierte. Ohne sein Einverständnis hätte eine öffentliche Disputation als schwere Provokation gegolten. Martin Luther war sich dieser Gefahr bewusst und wollte sie wohl vermeiden. Erstmals erwähnt wird der Anschlag von Luthers Sekretär Georg Röhrer. Er notierte 1540 in einer Arbeitsnotiz zum Neuen Testament, die erst 2006 entdeckt wurde, dass Luther seine Thesen am Vorabend des Allerheiligenfestes 1517 an die Türen mehrerer Wittenberger Kirchen geheftet habe. Diese Notiz legt nahe, dass die Thesen gleichzeitig an verschiedenen Kirchentüren ausgehängt wurden. Ihre Beweiskraft ist jedoch umstritten und Röhrer war wahrscheinlich kein Augenzeuge. Bis zu Luthers Tod 1546 erwähnt keine reformatorische Veröffentlichung den Anschlag. Erst danach verbreitete sich die Geschichte. Philipp Melanchthon schrieb 1547 in einer Vorrede zu Luthers Werken, der Anschlag habe als Einladung zu einer akademischen Disputation gedient. Melanchthon kam jedoch erst 1518 nach Wittenberg und konnte das Ereignis nicht selbst gesehen haben. Von seiner Darstellung aus entwickelte sich der Anschlag zum Gründungsmythos der Reformation. Seit 1961 stellt der katholische Kirchenhistoriker Erwin Iserloh das Ereignis in Frage. Der evangelische Kirchenhistoriker Heinrich Bornkamm betont dagegen, dass es in Wittenberg üblich gewesen sei, Thesen an der Schlosskirche auszuhängen, weil sie zugleich als größter Hörsaal für Disputationen diente. Auch Kurt Aland hält den Anschlag für glaubwürdig. Gerhard Brause fasste 1966 in seinem Buch »Niemand hat Kolumbus ausgelacht« Fälschungen und Lügen der Geschichte richtiggestellt, die Geschichte der 95 Thesen zusammen. Er erklärte, der Anschlag sei ein Mythos, der auf einer Fehlinterpretation eines Textes des Zeitzeugen Johannes Agricola beruhe. Statt lateinisch modeste, was in bescheidener Weise bedeutet, habe man me teste, also wie ich bezeugen kann, gelesen. Nach Brause schrieb Agricola somit, Luther habe 1517 in Wittenberg einige Sätze zur Disputation vorgelegt, jedoch in bescheidener Form und ohne jemanden zu verletzen. Die Notiz Georg Röhrers könnte diese Ansicht verändern. 2018 sprachen sich die Historiker Benjamin Hasselhorn und Mirko Gutjahr erneut für die Echtheit des Thesenanschlags aus. Verhör Luthers durch Kardinal Cajetan. Am 12. Oktober 1518 stellte Kardinal Cajetan Martin Luther drei Forderungen. Erstens solle Luther seine Irrtümer widerrufen, zweitens solle er sich in Zukunft jeder weiteren Äußerung zu diesem Thema enthalten, drittens solle er sich von allem fernhalten, was Unruhe in die Kirche bringen könne. Bereits am 7. August desselben Jahres hatte Luther eine Vorladung nach Rom erhalten. Friedrich der Weise, der ihn schützte, verlegte den Termin auf den 12. Oktober nach Augsburg. Dort kam es auf Luthers demütige Bitte zu einem längeren Gespräch, weil er genau wissen wollte, worin sein Fehler liege. Der Kirchenhistoriker Volker Leppin bezeichnete diese Begegnung später als eines der intensivsten und raffiniertesten Gespräche in Luthers Leben. Luther hielt jeden Schritt in den Acta Augustana fest. Im Verlauf des Gesprächs griff Cajetan zuerst Luthers 58. These an. Luther hatte darin die päpstliche Bulle Unigenitus kritisiert. Diese Bulle erklärte, der Ablass werde aus den Verdiensten Christi gewährt. Luther widersprach. Nach seiner Ansicht bestehen die Schätze der Kirche nicht aus den Verdiensten Christi und der Heiligen, weil deren Gnade auch ohne den Papst wirke. Er fügte hinzu, eine ähnliche Verfügung von Papst Clemens dem VI. Missbrauche die Heilige Schrift und verdrehe ihre Worte. Darum müsse die Schrift Vorrang vor solchen kirchenrechtlichen Texten haben. Cajetan nahm danach Luthers 7. These unter die Lupe. Luther stützte sich dort auf den Brief des Paulus an die Römer, Kapitel 1, Vers 17. Cajetan warf ihm vor, er verstehe Glauben nun nicht mehr als demütige Haltung, sondern nur noch als Vertrauen auf ein vorgegebenes Wort. Der Theologe Ernst Bietzer deutete Luthers Position so, dass Gerechtigkeit allein durch das Wort geschenkt werde. Am Ende bat Luther um Bedenkzeit. Am folgenden Tag verlas er in Anwesenheit von 4 kaiserlichen Räten und von Johann von Staupitz eine formelle Protestnote. Darin erklärte er, er habe nichts gegen die Heilige Schrift, die Kirchenväter, die päpstlichen Erlasse oder die rechte Vernunft gelehrt. Diese Erklärung bewahrte ihn vor einer sofortigen Verurteilung und verschaffte ihm Zeit, am 20. Oktober aus Augsburg zu fliehen. Katholische Legende. Einer mündlichen Überlieferung zufolge erzählte man sich folgende Geschichte. Das Pergament, auf dem Martin Luther seine 95 Thesen niederschrieb, würde in Flammen aufgehen, sobald es den Petersdom in Rom erreichte. Diese Legende macht den starken Gegensatz zwischen Luthers Ideen und der römisch-katholischen Kirche deutlich. Der Petersdom verkörpert kirchliche Macht. Genau diese Macht war Ziel von Luthers Kritik am Ablasshandel und seinem Wunsch nach einer reformierten Kirche. Das Bild des brennenden Pergaments zeigt, wie sehr die Thesen die katholische Kirche herausforderten.